Wir befinden uns gerade in einem wehenfreien Intervall. Und ihr kennt das Bild ja aus der Schrift. Unser Herr sagt, die Endzeit, speziell die letzte Zeit der Endzeit, vergleicht er mit den Geburtswehen einer schwangeren Frau. Und man muss das Bild nicht erklären. Das bedeutet, und die Frauen, die geboren haben, wissen das am besten, dass es mit den Wehen immer schlimmer wird und dass die wehenfreien Intervalle, die es ja gibt, dazwischen immer kürzer werden. Und in so einem wehenfreien Intervall befinden wir uns nach meiner geistlichen Einschätzung zur Zeit. Und wir wissen nicht, wann die nächste Wehe beginnt. Und stellt euch vor, wir sagen, die Geburt, eine schwangere Frau, die kurz vor der Geburt steht, sagt, die Geburt interessiert mich nicht, ich will davon nichts mehr hören. Wäre nicht sehr klug. Also ob uns das gefällt oder nicht, ob uns die Dinge schmecken oder nicht, wir müssen uns ihnen stellen. Und der Herr sagt uns ganz klar, wer Anteil, ich sag's mit meinen Worten, wer Anteil haben will an meiner Herrlichkeit, muss auch Anteil haben an meinem Leid. Und es sind schwere Zeiten, das haben wir jetzt schon öfter gehört. Und es nützt ja nichts, wenn wir jammern, und jammern und jammern. Und vergessen, welche Kraft uns der Herr gegeben hat. Ich sagte es gestern schon, es muss uns klar sein, es sollte uns klar sein, wer in uns wohnt. Das ist kein geringerer als der Heilige Geist Jesu Christi, der doch mächtiger ist, sagt die Schrift, 1. Johannesbrief. Als die ganzen Mächte zusammengenommen, die in dieser Welt wirken. Und danach sollten wir uns orientieren. Das Wort Gottes ist unser Orientierungspunkt. Was denn sonst, liebe Geschwister? Was denn sonst? Die Welt? Die Philosophen? Die Nachrichtensprecher? Die Medien? Wenn ihr verführt werden wollt, dann folgt ihnen. Heute, ich sagte es gestern auch bereits, geht es ja eigentlich um die Fortsetzung des Themas der Geschichte der Anomie, also auf Deutsch der Gesetzlosigkeit. Ich möchte zeigen, wie konkret der Feind wirkt in unserer Zeit. Und hatten wir gestern den Teil 1 der Geschichte der Gesetzlosigkeit, ungefähr ganz grob gesagt 1970 bis 2020, diese 50 Jahre, so spitzt sich's nun immer mehr zu und es geht heute konkret um die letzten beiden Jahre, 20 bis 22, wo wir heute leben. Und liebe Geschwister, noch einmal, es ist derselbe Geist. Wir können doch nicht sagen, der Geist, der in der Gender-Ideologie wirkt, ja, das ist böse, dem dürfen wir nicht folgen. Aber was jetzt hier geschieht, ist okay. Dem können wir folgen, oder wie? Das wäre ja eine ganz grobe Fehleinschätzung, um es einmal schön zu formulieren. Hier seht ihr, was ich heute sagen möchte. Und ich möchte das so machen, dass wir immer wieder hin und her springen zwischen Punkt 2 und Punkt 3. Denn das möchte ich ja gerade zeigen, wie die Anomie wirkt, wie die Gesetzlosigkeit wirkt, aufgrund welcher Faktenlage konkret. Das möchte ich euch zeigen heute Abend. Das heißt, wir schauen uns ein paar herausgenommene, nicht zufällig, sondern das ist schon wohl durchdacht, konkrete Zeitpunkte an, und zwar genau diese Tage, an denen, zumindest in Deutschland, bestimmte Gesetze erlassen wurden, die uns sehr plagen. Der Geist der Anomie ist kein guter Geist. Ist ein antichristlicher Geist. Und schließlich geht es darum, das Ganze geistlich zu beurteilen und zu einem Fazit zu kommen. Und manche Folien werden euch bekannt vorkommen, zumindest denjenigen, die gestern schon hier waren. Zum Beispiel diese hier. Damit möchte ich auch heute beginnen. Wie gesagt, es ist dieselbe Zeit, es sind dieselben Probleme, es sind dieselben Geister, mit denen wir zu tun haben. Und wir sind ja auch dieselben Menschen, die diese ganze Gender-Ideologie erlebt haben und die jetzt auch diese sogenannte Corona-Krise erlebt haben. Und das müssen wir uns auch immer wieder klar machen. dass wir achtsam sein müssen, dass wir wachsam sein müssen, dass wir nüchtern sein müssen. Denn das hier ist kein Geist der Nüchternheit, sondern des Irrwahns. Das kommt euch vielleicht zum Teil auch schon bekannt vor, zumindest die ersten beiden Punkte. Das hatten wir uns ja gestern näher betrachtet im zweiten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes, wo Paulus konkret von diesem Geist der Gesetzlosigkeit, der Anomie oder ich kann auch sagen des Unrechts, Anomos, Unrecht, Gesetzwidrigkeit, Gesetzlosigkeit, schreibt er damals schon den Thessalonichern, aber insbesondere in unserer Zeit wird das akut. Und auch im Vers 11, die wirksame Kraft des Irrwahns, wie es da meines Erachtens sehr schön übersetzt, in der Elberfelder Übersetzung, wie es da so konkret genannt wird. Und liebe Geschwister, Hand aufs Herz, war es nicht genau das, was wir erlebt haben, insbesondere in den letzten 2 Jahren, einen Geist des Irrwahns, einen Irrsinn, sage ich euch, wie ich ihn bis jetzt in meinem kurzen Leben noch nicht erlebt habe. Das habe ich noch nicht erlebt. Wir verlassen ja sämtliche Grundsätze der Medizin und der Wissenschaft und werfen alles über Bord, was wir mal mühsam, mehr oder weniger mühsam, gelernt haben. In der Schule, im Studium. Und dann möchte ich heute noch insbesondere auf eine Stelle aufmerksam, das ist jetzt neu hier, der Lügengeist. Und ich denke, ihr kennt diese Stelle, die uns auch bei den Königen nochmal berichtet wird, die Parallelstelle. Ich habe hier 2. Chronik 18, Vers 22 zitiert. Das ist die Geschichte, ich will es ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen, wo der jüdische König Josaphat sich verbündet hat mit dem israelischen König Ahab. Und ihr wisst, Ahab war kein frommer Mann. Oder vielleicht muss ich sagen, so ein halb frommer Mann, weil er hat den Herrn gefürchtet, das schon, zumindest teilweise, aber andere Götzen auch. Und da ging die Vermischung schon los. Und er war der Ehemann der falschen Prophetin Isabel. Und sie wollen in den Krieg ziehen. Und er hatte 400 Propheten auf seiner Seite. Die tanzten, machten sich Hörner, machten eine Show und prophezeiten alle einmütig, zieh in den Kampf, du wirst siegen. Josaphat sagt, ist hier nicht auch noch ein Prophet des Herrn? Ja, sagt er, es gibt noch einen, aber der sagt immer nur Böses über mich. Und das war der Prophet Micha. Und er sagte nicht Böses, sondern zuerst sagt er mal ganz sarkastisch, ja zieh doch. Und dann interessant, sagt der König zu ihm, wie oft soll ich dich noch beschwören, dass du mir die Wahrheit sagst? Und dann sagt er die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit sagen, liebe Geschwister, dann stellt sich in der unsichtbaren Welt etwas auf, eine Lügenmacht, die er hier geoffenbart hat. Eine Lügenmacht, der diese 400 Propheten auf dem Leim gingen. Und sie haben es nicht gemerkt und dachten, sie reden im Namen Gottes und sprechen die Wahrheit. Sie waren überzeugt von dem, dass die beiden Könige in den Kampf ziehen sollen und siegen werden. Und Micha sagt, nein, du König Ahab aus Israel, du wirst in diesem Kampf fallen. Du wirst sterben. 400-1. Kommt euch das bekannt vor? Die Masse, liebe Geschwister, das lehrt uns die Geschichte. Die Masse hat noch nie recht gehabt. Das ist ein Unding der Demokratie. Demokratie, ich will keine politische Rede halten hier. Ob das gut ist in der Welt, überlasse ich eurer Beurteilung. In der Gemeinde Jesu hat Demokratie nichts zu suchen. Es ist ein griechischer Geist und unser Herr ist der Herr und nicht das Volk. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich sage das zur Einleitung bewusst deshalb, weil uns klar sein sollte, worum es hier geht mit dieser sogenannten Corona-Pandemie. Und nun komme ich zu einer Definition, denn das, denke ich, ist auch sehr wichtig. Und ich habe den Eindruck, viele meiner Kollegen haben das nicht berücksichtigt. Das epidemiologische Denken. Denn sie haben Medizin studiert und praktiziert. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Epidemiologie und Medizin? Epidemiologie ist ein Teilgebiet der Medizin und ist zunächst mal sehr theoretisch wissenschaftlich, eine wissenschaftliche Disziplin, die zunächst an der Universität nur gelehrt wird, wo geforscht wird. Universitäten sind ja Forschungseinrichtungen, wo es darum geht, in der Epidemiologie sich mit der Verbreitung und den Ursachen und den Folgen von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in einer Bevölkerung zu beschäftigen. Steht ihr? In der Bevölkerung. Ich muss als Epidemiologe das ganze Volk im Auge haben. Und die praktische Epidemiologie sozusagen, das sind die Gesundheitsämter. Das sind die Amtsärzte, die ganz praktisch überlegen müssen, schließe ich jetzt die Schule, schließe ich das Schwimmbad aufgrund der epidemiologischen Faktenlage, die wir heute haben, oder nicht? Ich kann mich noch erinnern, im März 20, das ist ja noch nicht so lange her, sagte ich, ich weiß jetzt das Datum nicht mehr ganz genau, ich meine, es war der 16., aber bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, zu meiner Sekretärin, bei dieser epidemiologischen Faktenlage, die wir heute haben, wenn ich jetzt der örtliche Gesundheitsamtsleiter wäre, ich würde mich nicht trauen, das Schwimmbad und die Schule hier zu schließen. Am nächsten Tag schloss unser Ministerpräsident in unserem Land sämtliche Schulen und Bäder und alles und alle öffentlichen Einrichtungen in dem Bundesland, in dem ich wohne. Ich werde euch die Zahlen gleich zeigen, die wir damals hatten. Dann werdet ihr es vielleicht besser verstehen, was hier los ist. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die klinische Medizin mit den einzelnen Menschen, wie ich denke, dass das jeder weiß, in einem konkreten Krankheitsfall. Ein Arzt in der Regel kümmert sich um einen Patienten, wenn wir hier nicht eine Gruppentherapie machen, aber das ist eine andere Frage. In der Regel ein Arzt, ein Patient. Der muss nicht das ganze Volk im Blick haben. Bei seinen ärztlichen Entscheidungen, bei seiner Diagnostik, bei seiner Therapie. Steht ihr? Der Epidemiologe schon. Der darf sich jetzt nicht verrückt machen lassen, weil jetzt gerade zwei Menschen an Coronavirus gestorben sind. Er muss das Ganze im Blick haben und muss diese zwei im Vergleich zu 80 Millionen. Wie viele Menschen leben in der Schweiz? 8 Millionen, beziehungsweise zu 8 Millionen setzen. Na, das ist Epidemiologie. Und nun zur Einleitung immer noch, denke ich aber auch, dass ein paar Dinge wichtig sind zu wissen, die ich vorausschicken möchte. Am 27. April 2009 bereits war das. Da sieht man, wie lange sie schon probiert haben, vor 2020. Ändert die WHO in Genf die Pandemie-Definition. Die Pandemie-Definition. Früher waren eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten die Bedingung. Und früher ging es auch um den Schweregrad und um die Frage, wie hoch die Mortalität, also die Sterblichkeitsrate ist. Das wurde gestrichen und die Definition einer Pandemie als weltweite Epidemie einer Krankheit, das wurde belassen. Heute genügt es, dass die Krankheit in zwei Ländern nur in ein und derselben WHO-Zone identifiziert werden kann. Und liebe Geschwister, uns muss klar sein, was das bedeutet. Verfassungsrechtlich, rechtlich. Und was es faktisch bedeutet, haben wir ja alle erlebt. Das wirkt sich nicht amtsgerichtlich aus, nicht verwaltungsgerichtlich, sondern verfassungsrechtlich. Das ist in jedem Land die oberste rechtliche Instanz. Die hat das Sagen juristisch. Es gibt 6 Pandemiestufen. Bei Pandemiestufe 6 darf in allen Ländern der Notstand ausgerufen werden. Somit können wir in Zukunft auch über längere Zeit über Notstandsrecht verwaltet, regiert und kontrolliert werden, unter Umgehung eines legislativen Korrektivs. und der Umgehung der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt, versteht ihr? Das ist geschehen in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz war. Genauso, umso schlimmer. Verordnungen, das sind Ministerialbeschlüsse, das sind Beschlüsse der Exekutive. Mit anderen Worten, ich kann es auch anders formulieren, das Volk wurde überhaupt nicht gefragt. Denn im Bundestag und im Bundesrat sind die Volksvertreter, die die Interessen des Volkes vertreten sollten. Die wurden überhaupt nicht mehr gefragt. Wir wurden regiert und mussten leben nach Verordnungen. Ich werde euch ein paar heute Abend zeigen. Aber machen wir weiter, wir sind ja immer noch bei der Einleitung. Am 1. Januar 19 ändert das RKI, und zum RKI muss ich kurz was sagen, das ist nicht, wie man so schön von dem Namen her meinen könnte, Robert-Koch-Institut. Das klingt so nach unabhängiger Forschung und Wissenschaft. Nein, das RKI ist, lasst mich so sagen, das frühere Bundesgesundheitsamt. Steht ihr? Das heißt, der Präsident, ob das jetzt ein Arzt ist, Tierarzt oder was auch immer, ist unmittelbar weisungsgebunden an seinen Chef, den Bundesgesundheitsminister. Der Bundesgesundheitsminister ist der Chef vom Präsident des RKI. Und es ist ein Amt, auch wenn man es jetzt Agentur oder Institut heißt, ja jetzt, das nur am Rande. Dass wir vielleicht auch manche Entscheidungen dieses RKIs besser verstehen. Sie ändern also die Fall- und Referenzdefinitionen, das heißt, dass tatsächliche Fälle, tatsächliche Krankheitsfälle auf labordiagnostisch bestätigte Fälle erweitert werden, was natürlich praktisch bedeutet, dass die Zahlen nach oben gehen. Steht ihr? Änderung der klinischen Kriterien, das ist medizinisch, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Früher, wenn man eine Viruserkrankung zu diagnostizieren hatte, dann hatte man zumindest bei Grippe, Katarrh, Coronavirus und Grippeviruserkrankungen sind ja sehr ähnlich in der Klinik. Dann hat man zum Beispiel einen akuten Krankheitsbeginn, man hat Schmerzen, bei Grippe sind das meistens Gliederschmerzen, Husten und Fieber. Also das sind vier verschiedene Punkte. Jetzt erklären die im RKI einfach und geben von der Politik her vor, wir fassen die vier einfach zusammen zu einem. Ein Symptom genügt, wir nennen das jetzt zum Beispiel grippeähnliche Symptomatik. Versteht ihr den Unsinn? Da kommt einer, ein Patient und hustet und ich sage Coronavirus-Erkrankung. Noch eine Änderung. Der Todesstatistik hat verheerende Auswirkungen gehabt aufs praktische Leben. Überlegt euch mal, was hier geschehen ist mit diesen an und mit Corona. Überlegt euch mal, was das bedeutet. Der erste offizielle Corona-Tote in Deutschland war ein älterer Herr mit Speiseröhrenkrebs. Daran ist er gestorben. Und er hatte einen positiven Test. Zu dem Test werde ich euch auch gleich noch sagen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und deswegen war er ein Corona-Toter. Ich möchte es mal noch überspitzter sagen. Wenn da draußen auf der Straße ein Mensch vom LKW überrollt wird und daran stirbt und letzte Woche einen positiven Corona-Test hatte, dann ist er ein Corona-Toter. Nach dieser Statistik. Das sind unsere Todeszahlen und ich werde euch die Todeszahlen noch zeigen. Doch nun zum bereits erwähnten Test. 1983 entwickelte der Biochemiker Cary Banks Mullis die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, Chain Reaction, abgekürzt PCR. Und er sagte, das sagt Mullis, der den Test erfunden hat, er sagte, dass dieser Test sich weder als massenhaft eingesetztes Instrument einer epidemiologischen Prävention eignet, noch zur individuellen Diagnostik bei bereits erkrankten Infizierten, sondern ausschließlich nur zu Forschungszwecken. Versteht ihr? Dieser Test ist etwas für die Forschung, ist etwas fürs nicht fürs Robert-Koch-Institut, sondern für richtige Institute, für die Wissenschaft. Dazu ist er entwickelt. Dazu ist er da und nicht für die Klinik, nicht zur Diagnostik. Und schon gleich gar nicht zur Differentialdiagnostik. Differentialdiagnose bedeutet, dass ich unterscheide. Es kommt ein Patient zu mir, ich sehe, der hat Husten, der hat Fieber, der hat Gliederschmerzen. Jetzt sage ich, von der Klinik her, ist das ein viraler Infekt. Wenn ich jetzt aber genauer wissen möchte, welcher viraler Infekt ist denn das? Ist es eine Coronavirus-Erkrankung oder ist es eine Influenza-Viruserkrankung oder eine Adenovirus-Erkrankung, RS-Virus? Es gibt ja auch noch andere Viren, liebe Geschwister, und nicht nur Corona. Dann muss ich so eine Labordiagnostik machen, um das genauer differenzieren, unterscheiden zu können. Das ist Differentialdiagnose. Und Mallis sagt, dazu eignet sich dieser Test, den ich gerade entdeckt habe, nicht. Nicht. Und jetzt muss ich euch etwas herausfordern. Ich denke aber, dass das nötig ist, dass wir mal diesen Test, und zwar ich mache das deshalb, weil er ja so gravierende Auswirkungen auf unser Leben hatte und höchstwahrscheinlich auch noch haben wird. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Testen wir jetzt mal ein paar Minuten, bitte ich um eure erhöhte Aufmerksamkeit, diesen Test zu testen. Und zwar wissenschaftlich. Ein Test muss bestimmte fünf konkrete Gütekriterien erfüllen, damit er überhaupt als Test für die Praxis zugelassen wird. Da ist zum Beispiel erstens die sogenannte Validität, auf Deutsch die Gültigkeit. Der Test soll ja gültig sein. Und das heißt, dass der Test auch tatsächlich das misst, was er messen soll und somit auch glaubwürdige Ergebnisse liefern soll. Zweitens, die sogenannte Reliabilität ist die Zuverlässigkeit. Das heißt, dass wenn ich auch immer wieder die Tests wiederhole, also sogenannte Reproduktionen, dann müssen die auch konsistente Resultate ergeben. Und dazu gehört drittens der Punkt der Sensitivität. Das heißt, dass der Test den Anteil der tatsächlich positiven, der wirklich, wahrhaft positiven misst. Das heißt, das ist der Prozentsatz, wenn man es jetzt mal überträgt auf Covid, SARS-CoV-2, der tatsächlich an Covid-19 erkrankten Personen, und dementsprechend ist die Spezifität der Anteil der tatsächlich negativen. Also das heißt, der Anteil der gesunden Menschen, die tatsächlich als gesund auch nicht krank erkannt werden. Und drittens oder fünftens, wenn man Sensitivität und Spezifität als Extrapunkte nimmt, dann wäre das fünftens, die Tester, die Forscher, die Wissenschaftler üben selber keinen Einfluss auf den Testvorgang aus. Es soll objektiv sein, nicht subjektiv. Und jetzt prüfen wir das mal. Behalten wir das im Hinterkopf und prüfen das mal in Bezug auf die PCR-Tests, ob diese Gütekriterien hier gegeben sind oder nicht. Gehen wir der Reihe nach. Für die PCR-Tests gilt nun das, was den Punkt der Validität, der Gültigkeit betrifft, misst dieser Test eben nicht tatsächlich das, was er messen soll. Und zwar, er soll ja eine aktive Infektion messen. Er misst aber tatsächlich nur das Vorliegen von bestimmten RNA-Fragmenten. Somit kann er auch keine gültigen Ergebnisse erzielen. Zweitens, zur Reliabilität, das heißt, ist der Test zuverlässig? Die CT-Werte, das ist die Maß für die Viruslast, also wie hoch der Mensch belastet ist mit den Viren. Da diese Werte nicht standardisiert sind, können sich bei wiederholten Durchführungen der Tests auch keine konsistenten Resultate ergeben. Die Tests sind also nicht zuverlässig, können keine empirisch gültigen Resultate liefern, die man statistisch verwerten könnte. Und jetzt ganz wichtig, die nächsten beiden Punkte der Sensitivität und Spezifität. Ganz wichtig für die Praxis, für das praktische Leben, das uns ja alle angeht. Zur Sensitivität, und das ist mehrfach durch Studien belegt, ich nenne nur als Beispiel die LMU München. Es gibt einen überaus hohen Anteil an falsch positiven Ergebnissen. Das bedeutet, dass viele Menschen von diesen Tests als Covid-19 erkrankt erkannt werden, obwohl sie eigentlich gesund sind. Und zur Spezifität, nicht ganz so schlimm hier, aber auch hier gibt es einen hohen Anteil an falsch negativen Ergebnissen. Das heißt, dass viele Menschen, die eigentlich an Covid erkrankt sind, als gesund getestet wurden. Steht ihr? Krank wird gesund wird krank. Kommt euch das bekannt vor? Denkt an den Vortrag von gestern. Gutes wird böse, böses wird gut. Was für ein Geist ist das? Und zur Objektivität letztens, was denkt ihr? Ist der Test objektiv? Nein, das ist völlig klar, denke ich, dass hier beträchtliche politische und auch immense wirtschaftliche Interessen vorliegen und dass der Test subjektiv ist, politisch gewollt und nicht objektiv. Kommen wir zum eigentlichen Thema, das war die Einleitung. Wie gesagt, ich möchte euch immer zunächst die epidemiologische Faktenlage nennen und ich glaube, wenn ihr wisst nun, wie diese Zahlen zustande gekommen sind, überlasse ich eurer Beurteilung, ob man dann das Wort Fakten nicht schon in Anführungszeichen setzen muss. Wir hatten am 27. März 2020, da ging es so richtig an, zumindest bei uns in Deutschland, 42.288 Krankheitsfälle. Und jetzt schaut euch diese Zahl an, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die mag erschreckend sein, 253, um genau zu sein, die mag erschreckend sein, wenn man das Einzelschicksal betrachtet. Denn jeder einzelne Todesfall ist ein Trauerfall, ist traurig und löst beim Menschen Trauer aus. Und der Mediziner fühlt sich, ja, ob er sich als Versager fühlt, weiß ich nicht, aber manche tun es, manche nicht. Aber denkt an die Definition vorhin, an den Unterschied von Epidemiologie und klinischer Medizin. Wenn ich so denke, 250 Tote, dann denke ich klinisch-medizinisch. Und natürlich ist das schlimm. Aber der Epidemiologe setzt diese Zahl im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und kommt somit auf eine Letalitätsrate von 0,06. Weil das ja in Bezug zur Gesamtbevölkerung und die Maßnahmen, die politisch ergriffen werden, die ja unser Leben einschränken, die unsere Grundrechte einschränken, die betreffen ja alle. Die betreffen also in diesem Fall hier am 27. März 2020 99,96% der gesunden Bevölkerung, die aufgrund von 0,04%, die krank waren, leiden müssen, mitmachen müssen. Das ist die Lage gewesen, damals. Später. Und warum nehme ich den 27.03.2020? Weil an diesem Tag in Deutschland das Gesetz, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassen wurde. Bei dieser Faktenlage, die Sie soeben gesehen haben, haben Sie dieses Gesetz gemacht. Und das bedeutete praktisch Änderung des Infektionsschutzgesetzes natürlich, aber auch Änderung des Gesetzes zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften in Deutschland, der internationalen Änderung des Sozialgesetzbuches und ganz interessant, Änderung des Baugesetzbuches. Machen wir einen Sprung in den Mai. Wir kommen zum 19. Mai 2020 und da hatten wir 175.210 Krankheitsfälle. Also das sind Fälle, die dem RKI gemeldet wurden. Offizielle Zahlen. Versteht mich bitte richtig. Es geht nicht um Zahlen, die ich hier aus dem Internet, aus irgendwelchen dubiosen Quellen habe, sondern diese Zahlen habe ich direkt abgeschrieben aus dem epidemiologischen Bulletin des RKI. Das sind also RKI-Zahlen, die Sie hier sehen. Ob die stimmen, ob die zu hoch sind, überlasse ich Ihrer Beurteilung. Aber das sind die, deswegen habe ich es hier Fakten genannt, weil das die epidemiologischen Fakten des RKI sind, die wir hier lesen. Wir hatten 8.000 Todesfälle. Wir hatten eine, ich glaube, das war der Spitzenpunkt hier im Mai 20, eine Letalitätsrate von 4,6%. Und hatten 0,01% der Gesamtbevölkerung, die aktuell erkrankt waren. Das war also die Lage im Mai, Mitte Mai 20. Und daraufhin hat die Bundesregierung das zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassen. Und das bedeutete praktisch mehr Testmöglichkeiten. Da ging der Testwahnsinn in Deutschland so richtig an. Nicht tausendfach, millionenfach. In Situationen, die ich jetzt gar nicht näher ausführen möchte hier. Das würde den Abend sprengen. Und es war der Turbo für die Digitalisierung. Auch ein ganz wichtiger Punkt für die Globalisten. Und die Jurisprudenz, die Rechtswissenschaft und auch die Rechtsprechung und auch die Rechtspflege, alle machen mit. Weitere rechtliche Hintergründe. Am 13. November 2020 hat die WHO in Genf ihre Definition der Herdenimmunität dahingehend geändert, dass sie sagen, diese ist jetzt nur noch über eine Impfung und nicht mehr, wie es bisher war, aufgrund einer durchgemachten Infektion zu erreichen. Also mir fehlen die Worte dazu. Versteht ihr, wenn ich sage, das hat mit Medizin und Wissenschaft nichts mehr zu tun, das ist reiner politischer Wille. Eine Herdenimmunität wird hergestellt, wenn man geimpft ist. Und wenn man nicht geimpft ist, ist man nicht immun. Oder gibt es keine Immunreaktionen mehr, wenn der Körper sich mit Viren sind Antigene und er bildet Antikörper dagegen. Gibt es das jetzt alles nicht mehr? Ist der Mensch jetzt nicht mehr Mensch? Oder was? Was ist denn hier los? Legen die einfach so fest. Und die Mediziner machen mit. Das ist der größte Skandal aus meiner Sicht. Machen wir einen Sprung in den November. Wir haben mittlerweile, 18. November 20 sind wir, bestätigte Fälle, das sind Krankheitsfälle von 803, und zwar zusammengerechnet, kumulativ immer draufgerechnet, 833.307, haben 13.119 Todesfälle. Das ergibt eine Letalitätsrate von 0,016. Also im Mai vorhin hatten wir 4,6%, jetzt ging die runter, habt ihr es gemerkt, auf 1,6%. Also apropos Gefährlichkeit eines Virus. Ne? Wenn ihr wie gefährlich ist ein Virus, ist eine Viruserkrankung, dann müssen wir uns die Letalitätsrate betrachten, ist ja klar. Denn am gefährlichsten ist es, wenn man daran stirbt. Nicht erkrankt und dann wieder gesund wird, ne? Sondern die Letalitätsrate. Das ist das Maß für die Gefährlichkeit. Und die ist gesunken. Und wir hatten 273.700 aktuell Erkrankte an diesem Tag im November 20. Das ist 0,3% der Gesamtbevölkerung. Wir müssen uns immer im Klaren sein, wenn jetzt ein Gesetz erlassen wird, das ja alle betrifft, dass das die Situation ist. 0,3% sind krank und 99,7% sind gesund. Das ist die epidemiologische Lage. Und jetzt, aufgrund dieser Lage, wird das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassen. Von Bundestag und Bundesrat diesmal. Also auf dem Weg der Legislative völlig legal, völlig korrekt. Das bedeutet, das deutsche Volk hat das beschlossen. Das ist der Gesetzgeber, den wir gewählt haben. Ob wir ihn gewählt haben oder nicht. Aber das ist gültig, das ist rechtlich bindend. Und auch die Richter in ihrer Rechtsprechung sind an die Gesetzgebung gebunden. Sie sind unabhängig, aber nicht völlig unabhängig, dass sie machen können, was sie wollen. Das bedeutet, sie sind weisungsungebunden. Der Präsident des Landgerichts kann dem Richter am Amtsgericht nicht befehlen, was er zu urteilen hat. Das bedeutet das. Aber jeder Richter, ob Amtsrichter, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, Finanzgerichtshof, Verfassungsgerichtshof, alle sind sie an das Gesetz gebunden. Das ist das Prinzip der Gewaltenteilung. Und das bedeutete hier, dass dieses dritte Gesetz, demis, ich sage gleich dazu, was das bedeutet, und vor allem, jetzt ging es so richtig an mit massiven Grundrechtseinschränkungen und ich glaube, jeder Mensch hat das gemerkt. Mehr oder weniger. Und vor allem der Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz, ich sage dazu auch gleich, was das bedeutete. Zu DEMIS, was ist eigentlich DEMIS? Das ist das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. Dieser Wolf im Schafspelz kommt im Schafspelz. Infektionsschutz. Schutz, Schutz der Bevölkerung. Gesundheit, Gesundheit. Höchstes Gut des Menschen. Wir wollen euch schützen, wir wollen euch helfen. Und benutzen dazu, instrumentalisieren, sage ich, dazu die Medizin und die gesamte Wissenschaft, Biochemie. Malis war ein Biochemiker und die Biochemie ist eine Stütze der Medizin. Und das bedeutet praktisch, das ist eine neue, völlig neue zentrale Sammelstelle für digitale Personendaten beim RKI. Und zwar nicht nur für positiv Getestete, sondern auch für alle geimpften Personen, und jetzt kommt der Hammer, und auch für alle Reisebewegungen, nicht nur deutscher, sondern auch ausländischer Staatsbürger. Ja, was maßt sich der Staat hier an? Steht hier? Noch ein Wort zu diesem Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz. Das war auch völlig neu, das gab es bis dahin nicht. Damit wurden multiple, und zwar konkret 17, ich habe hier nur ein paar Beispiele aufgeführt, konkret, wenn man, ihr könnt es ja nachlesen, 17 sind es insgesamt konkret notwendige Schutzmaßnahmen, wie es da heißt, zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19. Und das bedeutet praktisch im Leben Anordnungen, Beschränkungen, Schließungen, Verpflichtungen, Verbote, Untersagungen des privaten und öffentlichen Lebens. Ich glaube, Sie haben alle gemerkt, was das praktisch bedeutet hat. Machen wir einen Sprung über die Wintersaison 2021 hinaus. Denn am 22.04.2021 kam das vierte Gesetz. Und da hatten wir folgende Lage. Wie gesagt, die Quelle, ich wiederhole es, ist das epidemiologische Bulletin des RKI, das ihr alle nachlesen könnt. Und ich denke, in der Schweiz gibt es ein Pendant, das auch alle nachlesen können, denn diese Dinge müssen veröffentlicht werden. Könnt ihr überprüfen. Das war die Lage. 3.217.710 bestätigte Fälle. Merkt ihr was? Es wird immer mehr, richtig? Haben wir keine Saisons mehr? Das ist noch die Saison 1920, jetzt sind wir in 2021. Merkt ihr was? Es wird nicht mehr Differenz, es wird nicht mehr verglichen, wie ist denn jetzt 2021 im Vergleich zu 1920, sondern es wird einfach weitergezählt. Und deswegen, so kommen diese Zahlen heraus. Ja, also alle, ne? Auch die Todesfälle, aber natürlich nicht die aktuell Erkrankten, weil das. Aber zumindest das gilt zumindest für diese beiden Zeilen hier. 80.000 Todesfälle, 2,5%, 0,025 war die Letalitätsrate. Also die war auch schon mal höher, wie ihr jetzt wisst. Und aktuell erkrankt waren damals knapp 300.000 Personen. Das waren 0,35% der Gesamtbevölkerung. Also wir bewegen uns immer in diesen 0,3% sind krank, 99,7% sind gesund. So muss man das ja sehen in der Realität. Und an diesem Tag kam das vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ganz gefährliches Virus, ganz Deutschland ist betroffen. So klingt das. Und wir müssen euch jetzt schützen. Und das bedeutete wiederum, schon wie beim letzten Gesetz, massive Grundrechtseinschränkungen, wieder weitere Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und auch des Sozialgesetzbuches. Und jetzt kam die sogenannte Bundesnotbremse, die sie befristet hatten bis zum 30.06.2021. Grundrechte, die eingeschränkt wurden, hier nur ein paar Beispiele. Die Menschenwürde, die persönliche Freiheit, die körperliche Unversehrtheit, jede Impfung ist eine Körperverletzung, die Gleichheit, die ungestörte Religionsausübung. Ich kenne außer Wolfgang Nestvogel in Deutschland keinen, der dagegen protestiert hat, zumindest öffentlich und gerichtlich. Die Meinungsfreiheit Ehe und Familie, Erziehung der Kinder, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Unverletzlichkeit der Wohnung und auch das Recht zum Widerstand wurde eingeschränkt. Das wissen viele Deutsche vielleicht gar nicht, dass in Absatz 4, Artikel 20 Absatz 4, das so formuliert ist, dass man fast schon verpflichtet ist, Widerstand zu leisten, wenn hier Maßnahmen ergriffen werden, die gegen das Grundgesetz gehen. Und was war der wesentliche Inhalt der Bundesnotbremse? Ausgangssperren in der Nacht von 22 Uhr bis 5 Uhr, Distanzunterricht in den Schulen, Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich, Schließung von Freizeit- und Kultureinrichtungen und Schließung weiterer Bereiche des Einzelhandels, der Gastronomie sowie der Beherbergungsbetriebe. Das ist das, was ich denke, wir alle erlebt haben. Ein paar Tage später, am 30. November, weist das Bundesverfassungsgericht, die höchste gerichtliche Instanz in Deutschland, sämtliche Beschwerden gegen die sogenannte Bundesnotbremse ab. Und dieses Datum müssen wir uns merken. Das war der Todesstoß des Rechtsstaates. Und ein halbes Jahr später weist dasselbe Gericht sämtliche Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ebenfalls ab. Das bedeutet faktisch, alle Ärzte, alle Pfleger, Schwestern und alle Mitarbeiter, auch Sekretärinnen, auch Bürokräfte, die irgendwie etwas zu tun haben mit dem Gesundheitswesen, müssen geimpft sein und wehe, sie sind es nicht. Dann werden sie strafrechtlich verfolgt. Soweit sind wir schon. Und jetzt möchte ich noch ein paar weitere epidemiologische Fakten nennen, damit Sie mal einen Vergleich haben, was denn eigentlich wirklich gefährliche Viren sind. Ich habe hier mal die 10 gefährlichsten Viren für die Menschheit aufgelistet. Auf einer Liste 1 bis 10, die gefährlichsten zuerst. Das ist das Marburg-Virus. Hier ist eine Letalität beschrieben worden, bis zu 90%. Also das bedeutet, dass von 10 Infizierten 9 Menschen sterben. An diesem Virus. Das ist gefährlich. Das nenne ich gefährlich. Sowas. Die sogenannte Vogelgrippe ist das. Influenza H5N1 betrifft hauptsächlich Tiere natürlich, Vögel, aber kann übertragen werden von Tieren auf Menschen. Und wenn das der Fall ist, was Gott sei Dank in seltenen Fällen der Fall ist, dann hat das eine Letalität bis zu 83%. Etwas bekannter ist das Ebola-Virus, bis zu 80%. Viertens das Krim-Kongo-Virus bis zu 50%. Fünftens das Flavivirus bis zu 40%. Sechstens das MERS-Virus, auch ein Coronavirus, bis zu 35%. Siebtens das Dengue-Virus bis zu 30%. Achtens das Lassa-Virus bis zu 20%. Neuntens, ich nenne es mal SARS-CoV-1, das wird nicht so genannt, aber das ist der Vorläufer von SARS-CoV-2, bis zu 15%, war also damals, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, vor circa 10 Jahren ungefähr, eine wesentlich höhere Letalitätsrate als das jetzige SARS-CoV-2-Virus. Das bedeutet das. Und zehntens, das Hantavirus, auch etwa bis zu 15%. Schauen wir uns mal andere Viruserkrankungen an, die wir vielleicht selber, ich auch, durchlebt haben. Masern, Mumps, Röteln haben bis zu, jetzt muss ich schon genau hinschauen, 0,001%. Vielleicht auch wegen Impfungen. Ich bin kein notorischer Impfgegner.
Die Grippe, die klassische Grippe, bis zu 0,1%. Das FSME-Virus, Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, also das bedeutet Entzündung des Gehirns und der Gehirnhäute, bis zu 2%. Was meint ihr, wie hoch die Letalitätsrate im Schnitt beim SARS-CoV-2-Virus ist? Ihr habt jetzt ein paar Zahlen gesehen. 0,01. Wer bietet mehr? 0,03, sehr gut. Das ist die bekannte Heinsberg-Studie von Professor Streeck. 0,36% hat er. Und andere Studien haben das bestätigt. Ich habe die jetzt hier genommen, ich hätte auch andere nehmen können, weil die vielleicht die bekannteste ist. Ich komme zum Schluss. Das waren die epidemiologischen Fakten. Ich überlasse es eurer Beurteilung, ob ihr das Wort Fakten in Anführungszeichen setzen wollt oder nicht. Und denkt daran, 2. Thessalonicher 2, Geist des Irrwahns, Geist der Gesetzlosigkeit, 2. Chronik 18, Lügengeist. Wir hatten diese Folie auch gestern schon, denn das ist unser Problem als Christen, die wir aufrichtig sind, die wir nach unserem Gewissen gehen, die wir ja vielleicht auch ähnlich denken wie Luther, der gesagt hat, mein Gewissen ist im Wort Gottes gefangen und sonst nirgends. Und gerade dann, wenn wir das tun, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, kommen wir in Konflikt. Denn wir wollen ja der Obrigkeit untertan sein. Ich sagte es gestern schon, ich muss hier eigentlich nur wiederholen, was ich gestern bereits sagte. Und wir wollen ja dem Wort Gottes gehorsam sein. Aber wir kennen auch diese andere Stelle, die uns sagt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und zwar wann? Wenn die Obrigkeit von uns Dinge verlangt, die gegen das Wort Gottes gehen. Das ist die Grenze. Da können wir in unserem Gewissen, ruhigen Gewissen sagen, nein, hier mache ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr mit. Ruhigen Gewissens vor dem Herrn. Ja, sogar, ich erinnere euch, an Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes. Ich kenne die Schweizer Gesetzgebung jetzt nicht so genau. Ich kenne sie überhaupt nicht. Nicht nur nicht genau, sondern gar nicht. Aber ich denke, dass die Schweizer Grundrechte sehr ähnlich sind zu den deutschen. Wir haben, oder jetzt muss ich schon sagen, wir hatten viele Rechte, die uns mittlerweile schon genommen beziehungsweise sehr eingeschränkt wurden. Und wir müssen uns doch auch mal die praktischen Auswirkungen überlegen, wo das hinführt, wenn wir einen blinden Staatsgehorsam leisten. Dieses Bild erinnert an den Rattenfänger von Hameln. Alle rennen mit. Alle machen mit. Einer gibt den Ton an und alle folgen und überlegen gar nicht, was hier geschieht. Und vor allem muss man sich doch hier mal fragen, wo geht denn dieser Weg hin? Haben wir uns diese Frage mal gestellt? Schützen, mit anderen Worten, schützen die wirklich unsere Gesundheit? Die Frage müssen wir uns mal stellen. Die Wahrheit schaut anders aus. Deshalb zitierte ich vorhin 2. Chronik 18. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt oder nicht. Ich denke, wir haben es hier nur mit Lug und Trug zu tun. Bis hin zu Medizinern, Wissenschaftlern, Medien, Nachrichtensprechern, Politikern. Die Frage lautet, wem? Das ist eine Frage des Glaubens hier, dieser Punkt. Wem glauben wir? Wem sind wir gehorsam? Dem Staat, den Politikern oder dem Wort Gottes? Ich denke, was hier geschieht, ist eine Manipulation der Massen, ist eine Täuschung, ist eine Diffamierung und Diskreditierung Andersdenkender. Dafür gibt es multiple Beispiele in Deutschland, könnte ich jetzt einige Namen nennen. Zwangsmaßnahmen, Showmaßnahmen, denkt an die Hörner, die Zedekia sich gemacht hatte. Zedekia war einer der 400 Propheten auf Seiten Ahabs. Es ist mit viel Show und Theater. Der Teufel ist ein Verstellungskünstler. Er verstellt sich bis dahin, dass er als Engel des Lichts erscheint. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir meinen, er ist Gott, ein Engel des Lichts. Um ihm zu folgen, das ist die Absicht. Denkt an die Folie des Rattenfängers. Und auch diese Punkte hier haben wir schon erlebt. Ich glaube, Lothar kann das bestätigen auf Demonstrationen. Und in Berlin zum Beispiel, denke ich da, im August 20, meine ich, war es. Und das hier, 2. Thessalonicher 2, hoffe ich gezeigt zu haben heute Abend, was der Geist des Unrechts hier ist, der Geist der Gesetzlosigkeit durch die Änderung der Gesetze. Und jetzt nehmt das mal zusammen. Von 1968 gestern bis heute 2022, in dem Jahr wir leben. Diese ganzen Gesetze, die ich euch gestern gezeigt habe, ihr werdet es ja auf den PDF-Dateien mitbekommen. Da habt ihr das, dann müsst ihr jetzt nicht alles notieren, wenn ihr das haben wollt. Da ging es an, 1969. Bis heute, bis in den, ich weiß jetzt gar nicht, was das letzte Datum war, ich glaube, es war der Mai 22, aber das geht ja noch weiter, das hat ja kein Ende. Wir sind ja mittendrin, wie gesagt, nach meiner geistlichen Einschätzung befinden wir uns gerade in einem wehenfreien Intervall. Ich weiß nicht, wann das nächste Weh kommt und wie schlimm es wird, kann ich euch nicht sagen. Noch ein Beispiel für Manipulationen, schaut euch das mal an. Das heißt, die Manipulationen geschehen nicht nur in Deutschland, sondern ich habe hier nur ein paar Beispiele. Stand ist hier Ende Dezember 21, verschiedene Corona-Zahlen, dass wir mal sehen hier, das sind Corona-assoziierte Todesfälle aufgrund von Tests, die hier durchgeführt werden. Und ich möchte nur mal euer Augenmerk lenken auf zwei Länder, und zwar China und Deutschland. China hat 3 Corona-assoziierte Todesfälle pro 1 Million Einwohner, muss man dazu sagen. Nicht 3 insgesamt. 3. Und Deutschland ist absoluter Weltmeister. Mit Abstand. Sogar mehr als die Welt. Mit 1327 Corona-assoziierten Todesfällen pro 1 Million Einwohner. Ein Beispiel für Manipulation, natürlich in beiden Richtungen, merkt ihr? Ich bin überzeugt, dass diese Zahl viel zu niedrig ist und ich bin überzeugt, dass diese Zahl viel zu hoch ist. Warum ist die so hoch? Weil sie 7 Millionen Tests gemacht haben. Und je mehr ich teste, desto mehr sind Corona krank und ich hoffe, gezeigt zu haben, ob sie nun krank sind oder nicht. Steht ihr? Was für ein Irrsinn hier abgeht? Und die da in China, die hören einfach auf zu zählen am 17.04.2020. So kann man es auch machen. Und damit bleiben sie auch Weltmeister auf der anderen Seite. Noch ein paar Beispiele für Täuschungen. Ich sage das unter dem Punkt der geistlichen Beurteilung. Denn wir sollen ja geistlich einschätzen, womit wir es hier zu tun haben. Ist das Wahrheit oder ist das Lüge? Das müssen wir beurteilen und danach müssen wir ja unser Leben ausrichten. Das ist der Punkt. Ein paar Beispiele für Täuschungen in dieser Corona-Krise, was wir alle erlebt haben. Ein unsachgemäßer Umgang mit der medizinischen Wissenschaft. Ich hoffe, das gezeigt zu haben. Das ist ein Zitat unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, die gesagt hat, die Pandemie ist erst dann besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Denkt an die Definition der Herdenimmunität der WHO. Das hängt alles irgendwie zusammen. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, mit Wissenschaft und Medizin hat das alles nichts mehr zu tun. Oder, auch schon gesagt vorhin, die Änderung der Definition des Begriffs Herdenimmunität. Ein Mensch ist immun, wenn er sich mit einem Virus auseinandergesetzt hat, seinen Körper, ich habe es vorhin schon gesagt, Antikörper gebildet hat und er danach immun ist auf eine natürliche Weise. Jeder, der eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hat und die überstanden hat, ist immun. Und jetzt sagen wir, nein, nein, das könnt ihr vergessen. Das war bis jetzt. Jetzt definieren wir die Herdenimmunität über die Impfung. Wer geimpft ist, ist immun. Wer nicht geimpft ist, ist nicht immun. Und schon gleich gar nicht. Herdenimmunität ist ja ein epidemiologischer Begriff, wird ja bezogen auf die Gesamtheit der Bevölkerung. Ich könnte weinen. Willkürliche Verwendung des Begriffs Inzidenz. Die Inzidenz ist, wie wir vielleicht mittlerweile alle wissen, das war ein Begriff, den kannten die meisten bis vor 2 Jahren noch gar nicht, ist ein Maß für die Häufigkeit von Neuerkrankungen. Ich will es noch genauer sagen. Hier geht es um eine bestimmte Stichprobe neu aufgetretener Krankheitsfälle in einem bestimmten Zeitraum, das ist ein Quotient, pro einer bestimmten Anzahl gesunder Personen. Habt ihr gemerkt, jetzt haben wir 3 Unbestimmtheiten da drin. Erstens, die bestimmte Stichprobe, sind es jetzt 50 oder 100 oder 15 oder 10? Steht ihr? Das wird politisch festgelegt. Das ist kein Maß der Natürlichkeit. In einem bestimmten Zeitraum, ich habe noch gelernt, in einem Jahr ist üblich. Ich kann aber genauso gut sagen, ich verkürze das Jahr jetzt auf einen Monat. Oder auf eine Woche. Stichwort 7-Tage-Inzidenz, wisst ihr noch? Steht ihr? Völlige Willkür. Pro Anzahl der gesunden Personen, und diese Zahl ist meines Wissens, ich wüsste jetzt nicht was anderes, gleich geblieben, und zwar bei 100.000 Personen. Das steht im Nenner dieses Quotienten, pro 100.000 Personen. Das ist die Vergleichsgröße. So. Wenn wir jetzt eine Inzidenz von 1.000 haben, dann bedeutet das, in einem egal welcher Zeitraum, pro 100.000, ist das 1%. Steht ihr? Das bedeutet, dass 1% krank ist und 99% gesund. Wenn ich jetzt eine Inzidenz von 100 habe, ist das 1 Promille. 1 pro 1.000. Steht ihr? Das bedeutet, einer ist krank, und 999 sind gesund. 100. Wir hatten 50, die gingen sogar noch weiter runter. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war. Ich habe mir gedacht, was geht denn hier ab? 999 müssen leiden, weil einer krank ist. Was bedeutet das faktisch? Und die letzte Folie, bevor ich dann wirklich zum Schluss komme, ist, halt, wir sind noch gar nicht so weit, nein, man da zurück, auch die willkürliche Bestimmung, wer als geimpft werden darf. Also, so habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist die sogenannte Schausnahm-V, wie es abgekürzt heißt und die Juristen sie nennen. Das ist die Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-Verordnung, muss man fast auswendig lernen. Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Und da gibt es einen Paragraph 2. Und er legt fest, am Anfang, als sie das gemacht haben, ist ja noch nicht lange her alles, da stand drin 14 Tage. 14 Tage Intervallzeit nach der Impfung. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, du wirst geimpft heute. Und ab heute wird dann gezählt, die nächsten 14 Tage. Und das ist die Zeit, wo die meisten Nebenwirkungen und Todesfälle aufgrund der Impfung passieren. Das muss man wissen. Wenn du jetzt also am 3. Tag stirbst, bist du ein Corona-Toter. Kein Impfopfer, weil nach dieser Definition du ja gar nicht geimpft bist. Obwohl du geimpft bist. Und dieses Gesetz haben sie jetzt revidiert und haben die 14 Tage rausgestrichen und haben reingeschrieben, ein unbestimmtes Intervall. Das ist ja noch schlimmer. Also da kann ich sagen, 5 Tage, 15 Tage, 3 Monate. Versteht ihr die politische Willkür dahinter? Ich glaube, dieses Bild kennen einige. Das ging durch die Weltpresse am 15. Mai 2021. Und hier kommen wir zu unserem Thema, der Endzeitkonferenz. Ihr kennt das ist die Christusstatue in Rio de Janeiro. Da kann man, ich weiß nicht, ob man da geteilter Meinung drüber sein kann, aber das ist eine andere Frage, darauf will ich nicht raus. Den Herrn bildlich darzustellen, das meine ich, das ist das eine. Aber worauf ich raus will, ist das da. Vaccina salva, auf Deutsch, die Impfung rettet. Heute früh haben wir einen wunderbaren Vortrag gehört zum Antichristen. Anstelle von Christus tritt jetzt die Impfung. Die Impfung rettet euch. Natürlich ist das nicht im soteriologischen Sinn gemeint. Das ist mir schon auch klar. Aber überhaupt dieser Einfall hier spricht doch schon Bände, oder? Und die Gesundheit wird ja sowieso zum höchsten Gut erhoben. Ich frage euch, ist die Gesundheit das höchste Gut des Menschen? Oder gibt es da nicht vielleicht doch noch höhere Güter? Und ich denke, wir Christen, liebe Geschwister, wir sollten da nicht überlegen müssen. Und sollte sofort klar sein, dass es höhere Güter als die Gesundheit gibt. Schaut mal in die Schrift, im Alten Testament, im Neuen Testament. Die Geschwister, wir haben heute früh einige Beispiele hier gesehen an der Leinwand, die bereit waren, ihr Leben für den Herrn zu geben, weil sie wussten, dass es höhere Güter als die Gesundheit und die Schmerzfreiheit gibt. Der Verbrennungstod ist grausam. Und wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Und diese Frage stelle ich nicht euch, die stelle ich in erster Linie mal mir selber. Bin ich überhaupt bereit, mein Leben für den Herrn zu lassen? So wie Bischof Cranmer, so wie viele unserer Blutzeugen, das sind unsere Geschwister, liebe Geschwister, vor uns auch. Oder rennen wir dem Rattenfänger nach? Völlig kritiklos. Mainstream, Gender Mainstreaming. Wie alle. Ich bin aufgewachsen in einem Viertel in Nürnberg. Da war ein paar Meter davon, das war unser Spielplatz als Kinder, das sogenannte Zeppelinfeld. Und das war das Aufmarschgelände der Nationalsozialisten. Mein Opa hat das erlebt, hat gesagt, was fühlen Sie sich denn heute wieder auf da drüben? Und da stand einer oben auf der Tribüne vor 500.000 Menschen, so viel Einwohner hatte Nürnberg damals gar nicht, und sagte, vor uns liegt Deutschland, in uns ist Deutschland, nach uns kommt Deutschland. Und das Volk flippte aus. Die haben ihm frenetisch applaudiert. Was für ein Unsinn, was der da gesagt hat. Was für ein Unsinn. Und Gustave Le Bon hat im 19. Jahrhundert schon die Psychologie der Massen beschrieben. Je größer der Unsinn, desto größer die Massen, die diesem Unsinn folgen. Liebe Geschwister, da dürfen wir nicht mitmachen. Wollen wir zur Masse gehören, dann gehören wir zu diesen 400 Propheten von Ahab. Das muss uns auch klar sein. Oder wollen wir anders sein? Nicht, weil wir anders, wir sind nicht besser. Wir sind vielleicht sogar noch schlechter. Aber wir sind gerettet. Und wir gehören, hoffe ich, alle auf die richtige Seite. Das ist die Seite Michas, der Prophet des Herrn. Das ist, um es noch deutlicher zu sagen, die Seite Jesu Christi. Das ist unser Erlöser, nicht diese Statue da. Unser Herr, unser Erlöser, unser Heiland, der für uns am Kreuz gestorben ist und sein Leben für uns gelassen hat, damit wir leben. Wir sollen leben und nicht diesen Unsinn hier mitmachen. Jetzt komme ich aber wirklich zum Schluss. Das ist die letzte Folie, versprochen. Wie schon gesagt, wir dürfen da nicht mitmachen. Wir dürfen uns nicht, wir sollen uns nicht Angst machen lassen, denn das sind Mächte der Angst. Angst und Panikmache, ich glaube, da muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen, das haben wir alle erlebt. Von oben her. Und viele haben mitgemacht. Aber die Frage lautet, was haben wir da gegen diese Angst entgegenzusetzen? Was haben wir dagegen zu setzen? Furcht statt Angst. Und mit Furcht meine ich jetzt nicht ein Synonym von Angst, sondern ich meine Ehrfurcht vor unserem Herrn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Das meine ich damit. Wir brauchen wieder eine heilige Scheu vor unserem Herrn, der uns liebt und der derselbe Herr ist, der diese Welt richten wird. Denkt an 2. Thessalonicher 2 gestern. Die ersten 12 Verse betreffen die Menschen, die gerichtet werden. Ihr aber, Vers 13, ihr aber. Oder hier heißt es, glaube ich, wir aber. Und in 1. Thessalonicher, ihr aber, da wird angesprochen, hier identifiziert sich Paulus mit dieser Seite, die nicht dazugehören, die nicht gerichtet werden, die anders sein sollen, die etwas dagegen zu setzen haben. Und wir müssen so leben, dass man diese Furcht auch sieht, dass man sie spürt. Das ist Teil unserer Evangelisation. Und da können wir auch in unserem Denken nicht mitmachen. Und diese ganzen Philosophien hier, Gender-Ideologie, das ist ja eigentlich eine Philosophie, das ist ja ein menschliches Gedankengebäude, das uns in den Irrwahn treibt, wenn eine Frau zu einem Mann wird und. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Vortrag von gestern wiederholen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Paranoia. Para heißt eigentlich neben dem Verstand, neben dem Denken. Das ist paranoid, das ist Wahn. Leer, nichtig, eitel. Sondern wir haben Metanoia dagegen zu setzen. Das ist ein anderes Denken. Buße. Johannes ist aufgetreten, hat Buße gepredigt. Jesus, Markus 1, Vers 15, tut Buße. Petrus, Apostelgeschichte 2, tut Buße. Predigen wir das noch heute? Leben wir das noch? Können wir das wirklich dagegen setzen? Das bedeutet praktisch, dass wir nüchtern sind, dass wir besonnen sind, dass wir uns vom Geist Jesu Christi treiben lassen und nicht vom Geist des Mainstreams hier. Metanoia statt Paranoia, das heißt Nüchternheit, Besonnenheit anstatt Irrwahn. Und liebe Geschwister, da können wir alle zusammenhelfen. Da können wir zusammen, aber auch jeder einzeln, da wo er steht, da wo er lebt, können wir das praktizieren. Und schließlich jetzt, was den Lügengeist betrifft, auch da müssen wir nicht mitmachen, sondern wir haben doch da die Wahrheit dagegen zu setzen. Wir glauben doch an einen Erlöser, der die Wahrheit in Person ist. Wir müssen doch nicht fragen wie Pilatus, was ist Wahrheit? Wie wenn wir das nicht wüssten? Lebt nun der Geist der Wahrheit in dir oder nicht? Das ist die Frage. Wenn der Geist, der Heilige Geist Gottes ist das, der Heilige Geist Jesu Christi, wenn dieser Geist der Wahrheit in mir lebt, dann kann ich doch gar nicht guten Gewissens bei diesen ganzen Lug- und Trug-Geschichten hier, die hier um mich herum sind, mitmachen. Kann ich nicht. Und mich dabei auch noch wohlfühlen. Das kann ich nicht. Ich muss sagen Nein. Ich muss sagen Stopp. Nicht nur in der Politik. Auch in den Gemeinden, wo auch immer wir sind. Liebe Geschwister, wir haben etwas dagegen zu setzen. Wir müssen da nicht mitmachen. Und damit möchte ich enden und möchte euch dazu ermutigen. Habt Gottesfurcht anstatt Angst. Seid nüchtern und besonnen, anstatt diesem Irrwahn hier zu folgen. Folgt eurem Herrn und Erlöser, der die Wahrheit ist, und seid wahrhaftig, anstatt den Lügengeistern dieser Welt hier auf den Leim zu gehen. Ich danke euch für eure Geduld und Aufmerksamkeit.